Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ich darf euch heute die Predigt halten und es geht um Lobpreis. Es geht um Gott anerkennen und verehren. Und es ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich bin Conny dankbar, dass wir diese Reihe machen und ich bin Gott dankbar, dass es Lobpreis gibt. Weil ich mache richtig, richtig gerne Lobpreis. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Ich liebe es, Musik zu machen, ob ich hier oben auf einer Bühne stehe oder ob ich da unten bin, ob ich mit 200 Leuten in einem Raum bin oder ob ich nur mit 4 Leuten in einem kleinen Kreis stehe. Ich liebe es, eine Gitarre in der Hand zu haben, da reinzuschrummeln, laut zu singen, aber ich liebe es auch manchmal ganz still zu sein und vielleicht habe ich keine Gitarre in der Hand. Manchmal merkt ihr es, ich stehe ganz oft gerne da hinten, weil ich gleich Kindergottesdienst habe und die letzte Reihe, die da hinten sitzt, die kriegt dann immer meinen plärrenden Gesang in sein ihr Ohr hinten mit, weil ich das einfach richtig gerne mache. Und ich mache es richtig gerne, weil ich eine Leidenschaft dafür habe, Menschen in Anbetung zu führen. Ich habe richtig Lust, mit euch zusammen vor Gott zu stehen. Und mir macht es Spaß, euch mit hineinzunehmen in Lobpreis. Und deswegen macht es mir richtig Spaß, jetzt auch hier oben zu stehen und darüber zu reden. Und ich bin jemand, der bereitet sich richtig gerne auf sowas vor. Ja, ich sitze dann zu Hause und überlege, welche Lieder können wir spielen, in welcher Reihenfolge, damit alle Sachen gut abgedeckt sind. Und ja, welches Thema passt gut dazu, welche Atmosphäre möchte ich in dem Teil erzeugen, dass wir uns gut öffnen können für Gott. Und manchmal dauert das ziemlich lange bei mir. Manchmal nehme ich mir richtig viel Zeit, um das richtig gut zu planen, weil mir das richtig Spaß macht. Weil ich gerne richtig guten Lobpreis machen möchte. Richtig guten Lobpreis. Und das ist immer so eine spannende Frage, wenn ich meine Jugendlichen frage, wenn die unterwegs waren, die waren bei irgendeinem Jugendgottesdienst und dann sage ich so, oh, wie war's? Und die sagen so, ach, der Lobpreis, oh, der war schlecht. Und ich frage mich, schlechter Lobpreis? Was ist, soll ich irgendwas anders machen? Eigentlich mache ich nichts anderes. Genau. Deswegen möchte ich uns heute die Frage stellen, was ist eigentlich richtig guter Lobpreis? Und ich nenne das mal, was ist Was ist wahre Anbetung? Spannender Satz. Und wir steigen damit hinein in eine Bibelstelle, die vielen von euch bekannt ist. Soll ich ein anderes Mikrofon nehmen? Ist das einfacher? Wahre Anbetung, darum soll es heute gehen. Und jetzt ist die Einleitung zu Ende und jetzt starten wir in einen Bibeltext hinein. Ein Bibeltext, den viele von euch kennen, vielleicht, aber ich möchte heute einen anderen Schwerpunkt setzen. Und zwar ist das die Bibelstelle von Johannes 4, die Frau, die am Brunnen sitzt und Jesus begegnet ihr. Und bevor wir gleich lesen, möchte ich euch kurz hineinnehmen, was passiert, weil ich überspringe den Anfang. Vielleicht kennt ihr ihn schon. Jesus reist umher in Jerusalem und Jesus sitzt zur Mittagszeit an einem Brunnen und dann kommt eine Frau, eine samaritanische Frau, auch dahin und Jesus bittet sie um Wasser. Es ist die heißeste Zeit am Tag. Ja, es ist mittags, es ist brüllende Hitze und die meisten Leute sind nicht unterwegs, sondern sie sind zu Hause, weil es einfach so warm ist. Und dann ist es schon ungewöhnlich, dass diese Frau überhaupt kommt und so kommt es, dass Jesus dieser Frau alleine begegnet und er fragt sie nach Wasser. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil Jesus, ein Jude, ein jüdischer Lehrer, fragt eine Frau aus einem anderen Volk, aus dem Volk der Samariter, und er fragt sie, kannst du mir etwas Wasser geben? Und die Frau ist sichtlich irritiert davon und fragt, Jesus, was, also Herr Lehrer, Sie fragen mich nach Wasser. Jetzt muss man eine Sache wissen, ein bisschen Nerdwissen. Diese Frau kommt aus Samarien, aus dem Volk der Samariter und die sind mit den Juden zwar sehr eng verbunden, die beten beide Gott an, den Gott Jahwes, den Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, aber es gibt da so theologische Schwierigkeiten oder Streitfragen. Zum Beispiel die Samariter, die glauben nicht alle Schriften oder die lesen nicht alle Schriften, die auch die Juden lesen. Und eine der größten Streitfragen damals war es nicht, ob es ein Schlagzeug gibt oder nicht, Aber damals war die größte Streitfrage, wo ist der richtige Ort, wo wir Gott anbeten? Denn das Volk der Samariter, die sind nicht nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Die hatten einen Berg, den Berg Gerizim. Den Berg, auf den man gegangen ist, um Gott anzubeten. Und die Juden haben gesagt, das ist falsch. Ihr müsst nach Jerusalem kommen, in den Tempel. Nur da ist Gott. Genau, also, wir begegnen dieser Frau und Gott, dieser Frau und Jesus. Und die zwei unterhalten sich. Und die Frau versteht in ihrem Gespräch irgendwann, okay, Jesus, das ist nicht ein einfacher Lehrer, das muss ein Prophet sein. Denn dieser Mann weiß auf einmal Dinge über mein Leben, die ich ihm gar nicht gesagt habe. Der scheint irgendwie eine besondere Verbindung zu Gott zu haben. Und jetzt nutzt sie diese Gelegenheit und fragt Jesus nach ihren theologischen Unterschieden und fragt so, also Jesus, was ist denn jetzt richtig? Und da steigen wir zusammen ein. Ich lese vor, Johannes 4, Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Kurze, knackige Bibelstelle mit sehr viel Inhalt und wir steigen da mal zusammen rein. Die Frau stellt die Frage, wo ist der Ort, wo wir Gott wirklich anbeten sollen? Diese Frau stellt die Frage, wo ist es? Ist es im Tempel in Jerusalem? Soll ich dahin kommen? Oder ist es auf dem Berg? Wo soll ich wahre Anbetung treiben? Wo kann ich das machen? Und Jesus, der antwortet nicht, wie die Frau sich das gewünscht hat. Sie hat eine Entweder-Oder-Frage gestellt und er hat nicht Entweder-Oder-Oder geantwortet. Er sagt was ganz anderes. Es ist nicht der Berg. Es ist auch nicht der Tempel. Wenn wir Jesus heutzutage diese Frage stellen würden, dann würde er sagen, es ist vielleicht nicht der eine Ort. Es ist nicht die evangelische Stadtmission. Es ist nicht die Kirche, wo die Orgel noch da ist. Es ist nicht die Kirche, wo überall Lobpreis von Hillsong gespielt wird. Es ist auch nicht das Kloster, wo es ganz still ist. Es ist auch nicht der eine Ort, wo nur laut geschrien wird. Es gibt diesen einen Ort nicht. Und vielleicht bist du gerade angegriffen und denkst dir so, hallo Bene, wir haben dieses Haus hier gebaut, das war Schweiß und Arbeit, Millionen Euro sind hier reingeflossen, wir haben so ein Haus gebaut, das ist doch der Ort für wahre Anbetung. Und du bist vielleicht ein bisschen angegriffen. Ich glaube, diese Frau, die war im ersten Moment tatsächlich gar nicht angegriffen, weil Jesus ihr gesagt hat, dein Berg ist nicht der richtige Berg, sondern die hat vielleicht auch gedacht, was? Ich muss gar nicht mehr auf diesen Berg gehen? Oh. Immer mein Opfertier da hochzutragen, das Opfertier zu schlachten, das ist voll die Arbeit. Und du sagst mir gerade, ich muss das nicht tun? Nein, ich glaube, Anbetung beginnt nicht an einem Ort. Anbetung beginnt bei einer Person. Anbetung beginnt bei Jesus. Anbetung beginnt, wenn wir unser Herz und unseren inneren Blick oder auch unseren äußeren Blick auf Jesus ausrichten. Und ich erzähle euch gerade nichts Neues, vielleicht ist euch das aufgefallen. Conny hat uns genau das letzte Woche erzählt. Anbetung beginnt dann, wenn wir unseren inneren Kompass auf Jesus ausrichten. Wenn wir die Nadel von unserem Kompass auf Jesus zeigen lassen. Dann beginnt Anbetung. Und das ist manchmal wenn wir hier zusammensitzen und gleich Musik machen werden. Dann richten wir unsere Nadel auf Jesus aus. Und das kann in der Musik sein, das kann im Gebet sein, das kann in der Stille sein. Und ich möchte dir sagen, das kann auch bei dir zu Hause sein. Das kann auch in deinem ganz normalen, schnöden Büroalltag sein, wo du 8 Stunden nichts tust, als auf einen Bildschirm zu gucken. Ich glaube, Anbetung passiert immer da, wo wir unsere Nadel auf Gott ausrichten. Und vielleicht ist das in dem Moment, wo du weißt, okay, du musst jetzt dein Kind abholen vom Kindergarten und du bist eigentlich schon zu spät dran. Du bist aber noch beim Einkaufen und die Schlange ist so lang und du merkst, du wirst es nicht rechtzeitig schaffen und du bist innerlich schon richtig gestresst. Du weißt schon, okay, dein Kind kommt gleich nach Hause und das ist richtig, oh, das wird richtig schwierig. Und in dem Moment, wenn du dich da auf Jesus ausrichtest, kurz zur Ruhe kommst und sagst, Jesus, ich brauche dich jetzt. Hilf mir. Das ist Anbetung. Wenn du was feierst, weil du was geschafft hast, einen Erfolg in deinem Leben und du richtig dankbar bist und diesen Moment dieser Dankbarkeit nutzt, ganz kurz auf Jesus zu gucken und sagen, danke Jesus, dass ich das geschafft habe. Danke, dass du bei mir warst. Das ist Anbetung. Wenn du in richtigen Notsituationen bist und nicht mehr weißt, wie dein Leben überhaupt weitergehen soll, und du dich auf Jesus ausrichtest und sagst, Jesus, ich brauche dich jetzt. Ich möchte dir vertrauen. Das ist Anbetung. Aber da bleiben wir nicht stehen. Das ist alles Wiederholung von letzter Woche. Heute geht's weiter und wir schauen uns einen Vers ganz besonders an, und zwar den Vers 23. Wir lesen den nochmal zusammen. Ich habe ihn euch hier gelb einmarkiert. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Hier geht es um wahre Anbetung. Und immer diese Frage, was ist richtig gute Anbetung? Hier definiert Jesus das ein bisschen selbst. Und das ist spannend, das wollen wir uns heute zusammen angucken. Anbetung, wahre Anbetung, die Jesus, die Gott mag, der Vater mag, ist, wenn sie in Wahrheit und im Geist passiert. Wahrheit und Geist. Fangen wir an mit der Wahrheit. Wahrheit ist so eine einfache Sache. Lass uns einfach der Wahrheit folgen. Und dann kommen 800 verschiedene Meinungen von Leuten, die denken, sie haben die Wahrheit verstanden. Was ist Wahrheit? Eine dieser Fragen in unserem Leben heutzutage. Und ich glaube, Wahrheit ist ein bisschen das Fundament, auf dem wir unsere Erde bauen. Oder vielleicht unser Leben setzen, auf dem unser Glauben steht und auf dem wir auch unseren Lebenssinn sehen. Ja, das Fundament, auf dem wir bauen. Was ist diese Wahrheit? Wenn wir uns ausrichten auf Gott, ich glaube, dann erkennen wir Wahrheit. Und deswegen, ich habe mal angefangen zu sagen, Wahrheiten über Gott, die wir erkennen, wenn wir ihn anschauen. Und es fängt an mit Jesus, der sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und ich habe jetzt gleich eine ganze Menge Bibelstellen hier oben stehen. Lasst euch davon nicht überfordern, es gibt noch viel, viel mehr Wahrheiten. Aber ich glaube, dass wir dadurch erkennen, wer Gott ist. Die ersten drei Wahrheiten, Wahrheiten über Gott. Ich habe eben schon gesagt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrheit ist nicht eine Idee oder ein Konzept. Wahrheit ist eine Person. Eine Person, die wir kennenlernen können. Gott ist Wahrheit. Und je mehr wir uns auf Gott ausrichten, in unserem Herzen, in unserem Leben, werden wir mehr erkennen, was er zu uns sagt. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er kennt uns, er hat uns gewollt und er spricht uns sowas zu wie in Jeremia 1, Vers 5. Noch bevor ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich gekannt. Der Beamer darf schon eine Folie weitergehen. Da sind die Bibelstellen. Wahrheiten über Gott. Und ich glaube, das ist der Kern unseres Glaubens. Das ist das Fundament, dass wir einen Gott haben, der uns geschaffen hat. Und dann in der letzten Bibelstelle, 1. Korinther 15, Vers 3 und 4, ein Christus, ein Gottes Sohn, der auf die Welt gekommen ist, um uns für unsere Sünden zu sterben, der begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Das ist das Evangelium und das ist, glaube ich, das Fundament unseres Glaubens, unseres Lebens und dieser ganzen Welt. Die Wahrheit über Gott. Jetzt wird es sehr klein, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt es noch lesen. Und je mehr wir die Wahrheit über Gott erkennen und verstehen, wer er ist, desto mehr verstehen wir, wer wir eigentlich sind. Wahrheiten über dich und mich, Wahrheit über uns Menschen. Und Paulus sagt sowas wie, alle Menschen haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Je mehr wir Gott angucken, desto mehr verstehen wir, okay, wir sind es nicht selbst. Wir sind irgendwie nicht das, was Gott sich erwünscht hat für diese Welt. Erwünscht hat. Wir sind nicht so, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Wir sind egoistisch, wir machen Fehler, wir entfernen uns von ihm und wir brauchen ihn ganz dolle, damit wir wieder so leben können. Und in 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Jesus liebt uns. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir wieder bei ihm sein dürfen. Auch Wahrheit. Und wir sind nun nicht mehr Menschen, die Fehler machen, gemacht haben. Wir sind Kinder Gottes. Und Johannes spricht uns zu, oder Jesus spricht uns durch Johannes zu, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist die Wahrheit über uns. Wir sind Sünder, aber wir sind auch geliebt, angenommen und gerettet. Und das ist auch Wahrheit. Und je mehr wir Gott anschauen, erkennen wir die Wahrheit über ihn, über uns Menschen und über das Leben. Über unser Leben. Denn je mehr wir ihn anschauen, desto mehr verstehen wir, was das für uns bedeutet. Jesus sagt selbst in Matthäus 16, 24, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge bedeutet Jesus ähnlicher werden, ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, von ihm lernen. Und Jesus sagt so herausfordernde Dinge wie, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach Gottes Plan, nach seinem Willen. Dann wird euch alles andere zufallen. Und er fasst Nachfolge in diesem einen Satz zusammen. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Apostel Paulus, der ist ja immer so ein sehr direkter, der beschreibt sich oft selbst als Knecht Christi. Jemand, der Diener von Christus ist. Und obwohl das sehr negativ klingt, ist Paulus oft jemand, der richtig glücklich darüber ist, weil er versteht, ich darf Gott, dem Schöpfer des Universums, dienen. Und er möchte uns gebrauchen, jeden Einzelnen von uns, um sein Reich auf dieser Welt zu bauen, um andere Menschen zu erreichen. Und vielleicht denkst du dir, du kannst viel oder du kannst wenig. Gott möchte mit dem viel und dem wenig ganz viel in dieser Welt noch bewirken. So, das ist Wahrheit. Ich glaube, das ist das Fundament. Und je mehr wir Gott erkennen, diese Wahrheit erkennen, je mehr wir uns darauf ausrichten und von ihm lernen, desto mehr passiert was. Desto mehr werden wir von Wahrheit zu dieser Person hingezogen. Und ich glaube, das hier ist Anbetung. Wenn wir Jesus angucken, ganz bewusst uns Zeit nehmen und sagen, Jesus, ich möchte verstehen, wer du bist, dann werden wir ins Staunen kommen. Dann werden wir merken, wir sind es nicht, aber er ist es. Er ist für uns gestorben und das bringt uns dazu, dass wir anbeten. Also lasst uns noch mehr unseren Blick auf ihn richten. Aber das war noch nicht alles. Das war Anbetung in Wahrheit. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und das ist Anbetung im Geist. Anbeten im Geist. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du das hörst. Vielleicht denkst du an so das Sprachengebet. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Das ist, wir glauben, dass der Heilige Geist in uns wie so eine Sprache entwickelt, die wir nicht verstehen können. Und wir beten manchmal Worte, die wir nicht verstehen können. Und wir glauben, dass wir damit Gott loben. Vielleicht denkst du daran. Vielleicht denkst du auch Anbetung im Geist an irgendwelche charismatischen Gottesdienste, wo Leute schreien und umfallen. Ich weiß nicht, vielleicht denkst du bei Anbetung im Geist an, wir sind ganz bedächtig, kein Mucks wird gesprochen und wir hören nur drauf, was Gott gerade tut. Fangen wir an mit den Basics. Ich glaube, der Heilige Geist kam an Pfingsten auf unsere Welt und er wohnt in uns. Alle, die Jesus angenommen haben, haben den Heiligen Geist. Weil ich glaube, dass wir Gott nicht erkennen können ohne den Heiligen Geist. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du gesagt hast, Jesus, ich will dir nachfolgen, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Und wir brauchen den ganz, ganz dringend jeden Tag. Aber okay, wie geht das jetzt? Wie kann ich Lobpreis im Heiligen Geist machen? Was bedeutet das überhaupt? Und ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich habe mir noch einen Dirigentenstab, ist kein Zauberstab, ist ein Dirigentenstab mitbringen lassen. Ich möchte euch einladen, ein Bild im Kopf zu haben von einem Orchester. Es gibt ganz viele Violinen, es gibt Bratschen, es gibt Trompeten, die Pauken, die Trommel, Bläser, Streicher und ein Chor. Und die alle kommen zusammen, um Lobpreis zu machen. Und du bist der Dirigent. Du stehst vorne, wie ich jetzt hier, und du darfst den Chor, die Streicher, du darfst dirigieren und du darfst den Lobpreis gestalten. So, jetzt machen wir Lobpreis mit dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt der Heilige Geist dazu, der kommt durch diese Tür und der möchte mit uns Lobpreis machen. Und dann gibt es unterschiedliche Typen von Menschen. Und vielleicht findest du dich in einem wieder, vielleicht bist du eine Mischung aus mehreren oder du stehst dazwischen. Der erste Typ ist der ängstliche Typ. Ja? Der ängstliche Typ. Und ich habe euch so ein Bild mitgebracht, wo jemand einen Dirigentenstab hält. Vielleicht bist du dieser Mensch, der ängstliche Typ. Der ängstliche Typ sieht, dass der Heilige Geist reinkommt und der denkt sich so, okay, was will der? Der ist neu, ich weiß es nicht. Und der steckt den Heiligen Geist in den Chor. Und der Heilige Geist steht im Chor und dann dirigieren wir los. Und die Streicher und die Bläser und die Trommeln und dann der Chor. Und es ist ein schöner Gesang, es ist ein schönes Lied. Und der Heilige Geist ist auch da und der Heilige Geist geht aber ein bisschen unter. Die Trommeln sind sehr laut. Die Posaunen, boah, die sind ein bisschen schief. Und der Heilige Geist, der singt richtig gut, aber er geht ein bisschen unter da hinten. Der hat rechts und links so eine Person, die echt denkt, dass sie es besser wüsste und richtig laut singt. Das ist der ängstliche Typ, der denkt, oh, wir stecken den mal lieber da hinten in den Chor, da fällt der nicht so auf. Vielleicht bist du das. Du erlaubst Gott, dass er bei uns sein darf. Er darf uns segnen, aber wir geben ihm den Einsatz und auch dann hört man ihn nicht wirklich. Vielleicht bist du der ahnungslose Typ, Typ Nummer 2. Der ahnungslose Typ, der sieht, der Heilige Geist kommt rein und erkennt direkt, boah, der Heilige Geist, der hat's drauf, der ist richtig gut. Und dann ruft er ihn nach vorne und sagt, okay, ich setze dich hier vorne hin an den Platz der ersten Violine. Und dann beginnst du dein Stück und du dirigierst und dann kommen hier die Pauken und die Bläser und dann kommt das Solist vom Heiligen Geist. Und es ist richtig gut. Es ist wunderbar. Der Heilige Geist hat Raum und der Heilige Geist kann spielen und alle hören ihm zu. Und alle sind beeindruckt. Alle schweben wie in einer anderen Welt, weil sie merken, wow, dieses Lied, was er spielt, das ist nicht normal. Es ist wie aus einem Himmel. Und dann dirigierst du weiter und dann kommt der Chor dazu und auf einmal, sind alle wieder in der Realität angekommen, weil sie merken, ja, das war cool, aber das ist so okay. Der Heilige Geist ist da und du gibst ihm seinen Raum und das ist gut. Aber sobald wir wieder dazukommen, wird ein bisschen rumgestolpert und dann geht es auch wieder unter. Er fühlt sich irgendwie fremd an. Der fühlt sich besser an als wir und das harmonisiert nicht so gut zusammen. Bis wir zum letzten Typ kommen, das ist der vertrauende Typ. Und vielleicht bist du dieser vertrauende Typ. Der vertrauende Typ ist derjenige, der erkennt, der Heilige Geist kommt rein und ich wüsste gar nicht, wo ich ihn hinstecken soll. Bis ich verstehe, hey, ich glaube, am meisten Sinn macht's, wenn ich dir diesen Dirigentenstab gebe. Und ich setze mich darunter zu den Bläsern oder in den Violinen. Und der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle von dem Chor. Ich glaube, dass wahre Anbetung passiert, wenn wir in unserem Leben manchmal den Dirigentenstab abgeben. Und wenn wir bereit sind zu sagen, Heiliger Geist, du weißt es besser. Wenn wir still sind und darauf hören, was er tun will. Warum still werden? Weil ich glaube, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, ganz, ganz viel uns sagen möchte. Und dass wir oft zu hektisch, zu gestresst sind und einfach mal eine Sekunde ruhig sein dürfen, um zu verstehen, was möchte er uns eigentlich sagen. Und wenn du dann mal still bist, wenn du bereit bist, Heiliger Geist, ich möchte dir den Dirigentenstab geben, dann kannst du gucken, welche Bewegung macht er denn? Was möchte er denn dir zeigen gerade? Er zeigt auf dich und in welche Richtung geht's denn? Und da passieren spannende Dinge. Vielleicht, du stehst gerade am Supermarkt, an der Kasse, musst dein Kind abholen, die Schlange ist lang und du bist jetzt schon zu spät und du fragst den Heiligen Geist, Heiligen Geist, was willst du tun? Ich übergebe dir diesen Stab. Und auf einmal spürst du, wie in ihr drin was hochkommt, was du selbst nicht erzeugt hast. Eine Dankbarkeit. Du bist dankbar über das, was du gerade erlebst. Und das kann in jeder Situation passieren. Ich glaube nicht, dass wir dafür im Gottesdienst sein müssen, sondern ob du an der Kasse stehst, ob du den Abwasch machst, ob du in deinem Büro bist, ob du gerade von deinem Chef angeschrien wirst. Ich glaube, dass wenn wir sagen, Heiliger Geist, was willst du jetzt tun, dass er uns erfüllen kann mit Dankbarkeit. Und manchmal denken wir, wir müssen jetzt einen Ton spielen und der Heilige Geist macht so. Und er gibt uns zu verstehen, hey, diesen Ton, der ist gerade falsch. Aber weil wir hingehört haben, weil wir uns auf ihn konzentriert haben, was er machen möchte, sagen wir zum Beispiel etwas nicht, was jemand anderes vielleicht verletzt hätte und wir im Nachhinein gedacht hätten, oh, das war dumm, warum habe ich das gemacht? Und dann hast du 2 Wochen lang Stress am Hals. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du auf den Heiligen Geist hörst und plötzlich merkst du Frieden. Du spürst einen Frieden, der nicht daherkommt, dass du ein sicheres Haus, eine Familie oder Geld hast, sondern du fühlst dich friedlich, weil du merkst, Gott ist gerade da. Vielleicht bewegt dich der Heilige Geist mit seinem Stab und auf einmal denkst du, ich müsste eigentlich einer Person vergeben, obwohl du eigentlich richtig im Streit mit der bist. Vielleicht mutigt dich der Heilige Geist, einen Schritt zum Glauben zu gehen, obwohl sich das unsicher anfühlt. Und vielleicht wirst du auf einmal mit Gottes Liebe erfüllt und weißt gar nicht, wie das passieren konnte. Ich glaube, dass wir Gott am meisten begegnen, wenn wir bereit sind, unseren Dirigentenstab manchmal abzugeben und zu sagen, Heiliger Geist, ich weiß nicht, was du tun willst, ich weiß nicht, wo und wie du es tun willst, aber ich möchte das. Ich möchte dir begegnen und dann passiert was. Da kommen wir zu wahrer Anbetung. Und der Heilige Geist führt uns dahin. Ich glaube, Wahrheit und Geist, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr wird eine Reaktion daraus, dass wir Gott anbeten. Und dann passieren noch mehr coole Dinge. Stell dir vor, der Dirigent zeigt auf dich und bittet dich aufzustehen und du darfst dein Solo spielen. Und du spielst auf einmal Töne, die hast du noch nie gedacht, dass du die spielen könntest. Du spielst ein Solo, um die Menschen um dich herum fangen an zu staunen und die denken sich so, wow, du, Lukas, Tim, Martin, wer auch immer du bist, du kannst das richtig gut, aber gleichzeitig erkennen die, wow, dieser Dirigent, der hast drauf. Und mit dem, was du kannst, mit dem, was du machst, mit dem Solo, was du spielst, ermutigst du auf einmal Menschen. Und das kann praktisch gesehen so aussehen, stell dir vor, du bist hier im Gottesdienst oder du bist draußen auf der Straße und du fragst den Heiligen Geist, was soll ich tun? Der Heilige Geist sagt dir, hey, du hast da diesen einen Freund. Bete jetzt mal für den. Ruf den an und ermutige den. Und auf einmal wirst du zum wunderbaren Solospiel für eine andere Person, weil die Person sich eigentlich danach gesehnt hat, von Gott berührt zu werden oder von jemandem angesprochen zu werden. Vielleicht spricht der Heilige Geist dir zu, boah, da ist jemand, da wäre es richtig gut, wenn du von mir erzählst, wenn du von Gott erzählst. Und du denkst dir so, also Heiliger Geist, wir stehen gerade an der Bushaltestelle, ich kenne die Person nicht und ich habe echt gerade gar keine Lust, mit dir zu reden. Und der Heilige Geist sagt, doch, mach das, das wird so gut. Und dann traust du dich, mit dieser Person zu reden und die Person sagt dir, ey, also dieser Gott, von dem du erzählst, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Genau sowas suche ich gerade. Vielleicht gibt dir der Heilige Geist einen Gedanken, ein Bild, ein Gefühl. Und manchmal wissen wir einfach nur nicht, dass es der Heilige Geist ist, aber ich mache euch Mut, dem nachzugehen und dem zu folgen. Und dann passiert Anbetung. Und liebe Freunde, das ist richtig mutig. Dem Heiligen Geist zu folgen ist nicht so einfach, weil es bedeutet, die Kontrolle abzugeben. Den Stab mal zur Seite zu legen und zu sagen, Heiliger Geist, du kannst es besser. Uff, das ist schwierig. Das ist nicht nur schwierig hier im Gottesdienst, wo wir einen perfekten Minutenplan haben, wo draufsteht, wann geht der Stream los, wann muss welches Lied gespielt werden, damit wir ja nicht zu lange sind, aber auch in unserem Leben. Es ist stressig, es ist durchgetaktet und es ist unangenehm, manchmal dem Heiligen Geist zu folgen, weil wir nicht wissen, wie geht's weiter, was wird passieren. Heiliger Geist, du führst mich in eine Situation, da war ich noch nie. Oder manchmal füllt dich der Heilige Geist mit Dingen, mit einem Gefühl, dass Gott gerade da ist, das du noch nie gespürt hast. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Galater 5, Vers 25. Galater 5, Vers 25, da steht, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ist weiter hinten in der Präsentation auf jeden Fall. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns im Geist wandeln. Der Heilige Geist lebt in uns und ich mache uns Mut. Lasst uns das nicht einfach so garantiert nehmen und sagen, ja, ja, der Heilige Geist lebt in uns und wir fahren trotzdem mit unserem Zug immer weiter geradeaus, sondern lasst uns aus dem Fenster gucken. Lasst uns bereit sein, auszusteigen und lasst uns bereit sein, im Geist zu wandeln. Und dann passiert Anbetung. Und Paulus sagt das öfter, in Römer 8, Vers 14 steht, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Heilige Geist ist lebendig. Der Heilige Geist wird oft als Wind, als Ruach, als die Kraft Gottes bezeichnet. Er ist kreativ, er ist persönlich und er ist situationsbezogen. Gott wirkt manchmal anders, als wir uns das gerade denken. Und als wir das kennen. Und ich mache dir Mut, immer wieder mal Gott zu fragen, hey, was ist dran? Lass uns unseren Kompass auf Gott ausrichten. Fragen, hey Gott, ich möchte mehr Wahrheit von dir erfahren, aber ich möchte auch, dass der Heilige Geist mich dahin führt, wo du hin bist, wo du mich haben möchtest. Und ich möchte das hier gleich jetzt mit uns mal praktisch machen. Wir sind in der Reihe Lobpreis und wir haben letzte Woche so herrlich praktisch angefangen. Wir wollen gleich eine Zeit der Stille haben, die wir ein bisschen länger machen und wo wir uns gleich, ich mache euch Mut aufzustehen, die Hände aufzumachen als äußerlichere Körperhaltung, dass wir bereit sind, dem Heiligen Geist etwas abzugeben, nämlich diesen Dirigentenstab. Und vielleicht ist das für dich voll neu und du denkst dir, auf gar keinen Fall werde ich das machen, dann ist das auch okay. Du darfst einfach dir das angucken und vielleicht denkst du dir, ja, ich will das. Ich will, dass der Heilige Geist mehr in meinem Alltag wirkt. Ich möchte mehr Gottes Stimme hören. Ich möchte lernen, was das bedeutet. Dann bitte Gott darum. Denn es gibt diese schöne Stelle in Lukas 11, Vers 13, da spricht Jesus davon, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Lasst uns Gott darum bitten. Und dann lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Lassen wir uns erfüllen. Und wir werden Musik machen. Und heute ist die Möglichkeit, dass du hier vorne hinkommen kannst. Hier ist ein bisschen mehr Platz als sonst. Und dass du nicht wie üblich da vorne am Rand für dich beten lassen kannst, sondern dass du dich einfach hier hinstellen kannst, vor das Kreuz. Als Zeichen von Gott, ich will das. Ich will mehr von deinem Heiligen Geist. Ich möchte in wahre Anbetung hineinkommen, die nicht nach einem Plan folgt, wie der Bene das manchmal so gerne vorbereitet, sondern ich möchte in eine Anbetung kommen, die wirklich dich im Fokus hat und wo du mich hinlenkst, wo du mich haben möchtest. Du darfst hier vorne hinkommen, du darfst einfach hier stehen, die Augen zumachen und vor diesem Kreuz stehen, als Zeichen dafür, ich möchte das. Und hier vorne gibt es Beter, die gleich rumlaufen werden und die dir die Hand auf die Schulter legen und gerne für dich darum bitten. Die sagen, hey, ich bete dafür, dass der Heilige Geist dich lenkt. Habt ihr das verstanden? Gut. Ich möchte in die Gebetszeit einsteigen, indem wir Gott in die Mitte stellen und alles auf ihn ausrichten. Und ich mache euch Mut aufzustehen jetzt und Augen zu schließen, euer Herz kurz aufzuräumen und zu sagen, Jesus, ich möchte dich an die erste Stelle stehen und keine Ahnung, was du mir sagen möchtest. Ich möchte, dass du den Dirigentenstab meines Lebens übernimmst. Und dann werden wir einfach 2 Minuten lang still sein. Und du musst auch nicht groß was beten, sondern du kannst in dich hineinfühlen, gucken, was der Heilige Geist dir vielleicht sagen möchte. Und dann bete ich weiter und wir starten ein in Lieder. Lasst uns Zeit der Stille haben. Jesus, wir richten uns auf dich aus. Du, der unsere Wahrheit bist. Schöpfer des Himmels und der Erde, unser Retter und Erlöser. Und wir möchten dir den Dirigentenstab geben. Wir möchten lernen, im Geist zu wandeln und auf dich zu hören. Und wir beten jetzt, dass du unsere Herzen erfüllst mit Herrlichkeit von dir. Heiliger Geist, komm du. Wir bleiben in dieser Haltung. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir dafür, dass du Menschen anrührst. Ich danke dir dafür, dass Menschen bereit sind, ihren Dirigentenstab abzugeben. Und ich danke dir, wo du jetzt gerade Menschen anrührst und ihnen zeigst, was du für sie vorbereitet hast. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott gerade da ist. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du innerlich so ganz friedlich wirst. Bleib genauso, wie du bist. Gott ist gerade vielleicht hier und vielleicht stehst du auch einfach nur hier und denkst dir so, oh Bene, ich spüre gar nichts. Ich bin hier so ein bisschen verloren gerade und ich sag dir, das ist voll okay. Der Heilige Geist ist nicht immer spürbar. Gott ist viel größer als das. Aber der Heilige Geist ist da, davon bin ich überzeugt. Und vielleicht gibt es Leute hier, die das Gefühl haben, der Heilige Geist streicht mir gerade über den Kopf, wie so ein Vater. Streicht mir über den Rücken und es fühlt sich einfach richtig gut an. Dann bleib doch genau da. In dieser Gegenwart, wo wir beim Heiligen Geist sind. Das ist kein Hokuspokus, keine Einbilderei, sondern ich glaube, manchmal tut der Heilige Geist das. Und wir wollen jetzt ein Lied singen, das heißt, Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Und in der Zeit habt ihr die Möglichkeit, das ganz persönlich zu sagen. Heiliger Geist, du bist willkommen hier in meinem Leben und ich sage dich ein, komm hier vor, stell dich direkt vor das Kreuz. Kommt nicht darauf an, was andere Leute denken, es kommt darauf an, was du und Gott, wo ihr gerade steht. Und lass für dich beten oder bleib da stehen, in dem Moment, wo du gerade bist und genieß Gottes Herrlichkeit. Und wir bleiben da und wir bleiben in Anbetung, auf Gott ausgerichtet, gucken, was der Heilige Geist tut und vielleicht will er heute noch Großes tun. Lasst uns zusammen dieses Lied singen.